Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Ich bin ein Berliner.
Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise...
Rhein fließt durch Köln. Also ich weiß, dass der Rhein durch Frankfurt fließt und Frankfurt ist in der Nähe von Köln. Warum heißt Frankfurt am Main eigentlich nicht Frankfurt am Rhein?
Kulturgut.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 18.
Oi.
Vom berühmt-berüchtigten Ost-West-Konflikt.
Ja, bitte entschuldigt übrigens meine Stimme zu Beginn. Ich hatte heute Spiel und ich als Torwart der Kreisliga C-Mannschaft Blau-Weiß Paderborn 2. ja, ich bin immer, wenn ich Spiel habe, immer ein sehr kommunikativer Hüter. Ich schreie von hinten immer alles aus mir raus. Also so Anweisungen übers ganze Feld halt, weil du ja als Hüter immer nochmal eine andere Sicht aufs Spiel hast als die Feldspieler und mein Coach und ich. Wir schreien dann halt immer um die Wette, immer wenn ich alle anschreie, dass sie rausrücken sollen. Sprich, ihren faulen Arsch bewegen raus aus dem Strafraum, dann kann das auch im Nachhinein zu stimmlichen Verlusten führen.
Das wäre mir aber tatsächlich noch nicht aufgefallen bei dir.
Ja, krass. Ja, aber ich hatte euch auch schon, als ich heute mit meinem Mitbewohner gesprochen habe, den einen oder anderen Voice-Crack drin. Das kann also heute durchaus lustig werden.
Oh, das speaking of kommunikative Torhüter, die Überleitung ist gerade richtig geil, oder?
Ja. Oha, ja, stimmt.
Roman und mir ist gerade tatsächlich zum ersten Mal aufgefallen, dass unser guter Nationaltorhüter Manuel Neuer einen Zweitnamen hat. Also ich wusste es vorher nicht, das wusstest du vorher
auch
nicht.
Das hat mir gerade eine ganz andere neue Welt geöffnet. Also wir haben hier gerade nach The Zone geguckt, Bayern gegen Frankfurt. Und wir haben uns das einfach mal offen gelassen, damit wir hier mal ein paar Namen von Nationalspielern vorlesen können, weil das einfach zu wild ist. Also,
das ist halt geil, ich habe das nie gewusst. Manuel Neuer heißt Manuel Peter Neuer.
Manuel Peter Neuer.
Und ich meine, ich kenne den, seit ich ein kleines Kind bin. Ich war früher Bayern-Fan und natürlich ist er ja schon relativ lange in der Nationalmannschaft dabei. Warum wusste ich das nie?
Das ist ja so, weil bei The Zone immer so die Namen wirklich so draußen, wie sie auf dem Spielberichtsbogen sind, ne? Da haben die ja dann halt, müssen die halt den vollen Namen angeben. Deswegen haben wir hier auch Leon Christoph Goretzka stehen. Der sieht für mich auch nicht aus wie ein Christoph.
Und ich bin mit Upamecano. Wie wird das gesprochen? Upamecano?
Dayo Upamecano, ja. Der volle Name ist Dayo Chanquel Oswald Upamecano.
Was macht Oswald dazwischen?
Ich weiß nicht, was Oswald davon hat. Aber genauso wie bei Kimmich, der einfach Joshua Walter Kimmich heißt.
Walter finde ich richtig geil.
Finde ich auch zu geil.
Alle anderen Bezeichnungen für diese Spieler finde ich jetzt inakzeptabel.
Ja.
Ich sage jetzt nur noch Manuel Peter Neuer.
Und ich sage
Joshua Walter
Kimmich. Genau. Auf geht's, Walter kämpfen und siegen.
An dieser Stelle übrigens ein Fun-Fact, dieser Fakt ist irgendwie seit Jahren in meinem Kopf. Thomas Müller, auch hier in Bayern Spieler, ist der most common deutsche Name, der am öftesten verwendete deutsche Name.
Ja, ganz genau. Vor allem Thomas ist ja auch so ein Name, das habe ich mal im Management gehabt an unserer Uni, den Fakt, dass in deutschen Vorständen mehr Leute sitzen, die Thomas heißen, als Frauen. Das einfach auch mal sacken lassen. Das
ist, ach so, ich dachte gerade als Frauen, die Thomas heißen.
Nein. Aber ja, also als actually dann Frauen. Also mehr Männer namens Thomas sitzen in dem Vorstand als gänzlich Frauen aller Namen. Das ist eigentlich auch
crazy.
Crazy
und welcome auch ein
bisschen,
to Patreon.
Bisschen traurig, ja.
Wo wir gerade bei Namen sind, Roman, weißt du eigentlich, was dein Name bedeutet?
Ja, mein Name bedeutet tatsächlich der aus Rom kommende, also so der Römer quasi, also ja, ist ja auch logisch, auf Englisch heißt der Roman tatsächlich auch halt Römer und ja, wir würden jetzt sagen, also wir sagen halt Römer und nicht Roman, aber ansonsten so.
Romaner.
Romaner, naja, however. ja, wir sagen halt Römer, aber der Name Roman, genau, verbreitet es auch in der Schweiz tatsächlich, gibt es viele, die so heißen. Und auch so im Osten, Tschechien, Russland, auch viele. In Deutschland ist er eher weniger populär.
Ja, was soll ich sagen? Mein Name ist nirgendwo populär.
Weißt du, was dein Name heißt?
Ja, tatsächlich, das ist ganz weird. Ich weiß gar nicht warum, aber Jorik ist anscheinend eine neuere Form von Georg. Ich sehe den Zusammenhang da nicht wirklich, aber das ist anscheinend so. Und Georg ist natürlich der Bauer, weißt du, Georgos, das
George.
Kennt man ja, glaube ich, auch. Ja, deswegen bin ich basically der Bauer. Aber naja, also das ist halt irgendwie ein skandinavischer Name so. Also
okay, krass. Irgendwie
aus der Richtung da oben, Dänemark oder so.
Da hätte ich den jetzt gar nicht hinverortet, tatsächlich.
Doch, ich finde so von der Phonetik her, vom Klang her, ist das schon, ergibt das.
Klingt jetzt nicht so wie Ragnar oder was.
Ragnarök, so nenne ich meinen Sohn. nee, tatsächlich ist es Skandinavien. Also ich weiß nicht, ob es Dänemark, ich glaube am ehesten so Dänemark, jetzt nicht irgendwie Finnisch oder so. Ja. Aber ja, tatsächlich sehr selten. Habe ich das schon mal erzählt, dass ich oft genug von Gamern gefragt werde, ob ich LOL spiele, also League of Legends.
Okay.
Denn da gibt es ja diese Charaktere, die heißen ja Champions, gibt es irgendwie 100 Stück von oder so, keine Ahnung. Und einer heißt halt Jorik, weil man will so Leuten in Videospielen ja auch irgendwie Namen geben, die so ein bisschen außergewöhnlich sind. Und ja, einer heißt Jorik, aber mit CK geschrieben.
Ach so.
Tatsächlich die...
Wie Jorik.
Genau. Ha. Die paar Joriks, die ich mal irgendwo gehört habe, die es geben soll, werden alle mit CK geschrieben. Das heißt, ich bin immer noch absolut einzigartig.
Aha.
Genauso cool. Wie jetzt diese neue Disney Plus Serie, die jetzt gestartet ist, Why the Last Man.
Ich wusste, dass das jetzt
kommt. Ja, das ist mir gerade eben mal wieder eingefallen. Das finde ich richtig cool, weil der Protagonist heißt auch Jorik, aber halt auch mit CK. Und deswegen gucke ich die jetzt, weil das ist cool. Und ja, da ist der gute Jorik der letzte Mann auf der Erde.
Ja. A dream come true.
Ich glaube nicht. Das ist ziemlich so ein postapokalyptische Szene da.
Ja. Naja, gut. Ja. Aber als letzter Mann auf der Erde hast du, glaube ich, so Auswahl.
Ja, ich glaube, es geht nicht. Also, erstmal, es sind alle Männer gestorben. Das heißt, alles kollabiert da in dieser Serie. Die müssen erstmal irgendwie überleben. Und ich glaube, also ich habe erst eine Folge geguckt, to be honest. Ich glaube, der Kerl in den Trailern zumindest sieht das so aus, als würde er so ein bisschen probieren, unerkannt zu bleiben.
Weil ihm sonst die ganze Zeit die Klauen vom Leib gerissen werden, oder was?
Ich.
Baby, ja, hast du Lust auf Arterhaltung?
Ich weiß es nicht. Ich habe ja noch nicht weitergeguckt. Ich kann demnächst mal berichten, wenn ich weitergeguckt habe, aber irgendwie.
Ich weiß aber auch nicht, wie viele sich die Serie noch angucken wollen oder ob es da irgendwie zu. Nicht, dass es dann zu Spoilern kommt von dir aus.
Ach ja, dann müssen sie halt wegschalten.
Gut.
Dann schreiben wir in die Beschreibung irgendeinen Timestamp,
ja, dass wir skippen können. Spoilerwarnung, das hatten wir auch schon bei unserem Teil, wo wir über Marvel und so weiter gesprochen haben. Ja, Geschichten sind heute auch ein Thema. Und zwar
Geschichten. Was war das denn jetzt für eine Überleitung?
Weiß ich nicht. Das war ja gerade auch so eine. War gerade auch so eine Geschichte, die du hier quasi erzählt hast, so eine Story-Handlung.
Ja.
Wie auch immer. Filmreif wäre sicherlich auch das, was ich heute ein bisschen erzähle. Es wird heute, und da freue ich mich drüber, ein bisschen über Fußball gehen. Aber bevor ihr alle wieder wegschalten, es wird insofern Fußball, als dass es unterhaltsam wird, weil es geht nämlich um Kreisliga-Geschichten. Und Kreisliga-Geschichten sind was, da geht es in den seltensten Fällen actually wirklich um Fußball. Deswegen ist das, glaube ich, eine ganz, ganz lustige Sache. Über die wir da heute sprechen. Ich werde ein bisschen was aus meinem Schiri, ehemaligen Schiri-Dasein erzählen. Da kannst du wirklich Romane mitfüllen, was ich da alles erlebt habe in 5 Jahren Nachwuchsschiedsrichter. Und vielleicht auch so ein paar Anekdoten aus sonstigen Mannschaften. Beispielsweise hatten wir letzte Woche jemanden, der kurzfristig beim Spiel abgesagt hat. Ich weiß nicht, ob es eine sehr gute Ausrede war oder ob. Keine Ahnung, ob das wirklich realistisch ist. Aber der Typ hat jedenfalls kurz vor knapp abgesagt mit der Begründung, er müsse noch seine Rinder wieder einfangen. Also, keiner hatte Ahnung irgendwie, ob der Landwirt ist oder was. Aber mir hat er heute erzählt, die sind irgendwie von 2 Huskies aufgescheucht worden und da musste er die halt wieder einfangen. Das, keine Ahnung.
Paderborn herum ist da so ein bisschen auch Land, ne? Also da kann ich mir das schon vorstellen. Aber das ist so random irgendwie in dem Moment.
Na, guck sie nicht schlecht als Trainer. So, überleg mal, der war ja auch für die Startelf eingeplant. Kannst einfach mit deinem Stürmer nicht spielen, weil der seine scheiß Rinder wieder einfangen muss. Also, sorry, aber...
Der steht ein, das auf dem Platz. Kannst du ihn anrufen, so, jo, wir haben eins.
Naja. Gut, nee, was... also, ja, Kreisliga-Ausreden kann man sicherlich auch bestimmt eine Best-of-Sammlung zusammenstellen. Also, da gibt es ja wirklich so... Weißt du, auch so für dich in der Schule so Ausreden, vielleicht lustige Ausreden, die du vielleicht mal gehört hast, benutzt hast? Oder auch, wenn du mal selber nicht zum Sport wolltest oder was, Freunden abgesagt
ich
selber, hast?
Ich war so jemand, der hat nie geschwänzt oder so. Ich war da auch immer beim Sport, wenn es mir Spaß gemacht hat. Aber es war mal ganz witzig, eine Ausrede von... jemand aus meinem Englisch-LK, wo unsere Englisch-LK-Lehrerin tatsächlich ein Beweisfoto haben wollte, aber es war tatsächlich keine Ausrede, sondern es war eine wahre Geschichte, nämlich ist er zu spät gekommen, Singsee war sehr suspicious, weil der dauernd zu spät kommt, aber nein, er sagte, er ist zu spät gekommen, weil vor seiner Haustür ein erfrorenes Eichhörnchen lag. Das musste er noch wegmachen. Und deswegen ist er irgendwie ein paar Minuten zu spät gekommen und dann, ja, es war halt so eine richtig random Geschichte, der wollte unsere Lehrerin irgendwie einen Beweis haben. Und naja, dann hat er am nächsten Tag halt ein Foto mitgebracht von diesem Eichhörnchen. Er hat es halt sogar fotografiert gehabt. Ja, von einem toten Eichhörnchen auf seiner Fußmatte.
Yo.
Naja, ich weiß nicht, ob es wirklich erfroren war, es war halt im Winter, es war fucking kalt, oder ob es irgendwie anders umgekommen ist, keine Ahnung.
Das arme Eichhörnchen, oha, ich habe gerade übel Mitleid.
Unsere Katzen haben es tatsächlich auch mal geschafft, ein Eichhörnchen zu erlegen, das war eine ziemliche Glanzleistung. Ja. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, also Ausreden auch schön. Ja, ich kann mich noch erinnern, mein Kumpel, der auch mal Schiedsrichter war, an dieser Stelle Grüße an Jonas. Ich hoffe, du hörst das, weil dann wird er jetzt nämlich gleich die Hände vors Gesicht schlagen, dass ich das hier erzähle. Der hat ein Schiri-Spiel zugeteilt bekommen. Du hast normalerweise als Schiedsrichter hast du immer so einen Ansetzer, der dich halt immer zuteilt auf die ganzen Spiele. Und der hat dann eine Ansetzung bekommen und hat dann einfach 2 Wochen vor dem Spiel geschrieben: Ich kann nicht pfeifen wegen eines familiären Notfalls. Der hat dann einfach familiärer Notfall geschrieben und daraufhin hat der Ansetzer den so zurückgeschrieben: Willst du mich eigentlich verarschen? Und dem sein Vater, der ist bei uns Abteilungsleiter in meinem ehemaligen Verein ist halt Abteilungsleiter, und der hat dann auch sich den Arsch abgelacht darüber, wie seinem Sohn einfach 2 Wochen vor Spielbeginn treiben kann. Ich kann das nicht wegen eines familiären Notfalls.
Der hätte sich doch jeden möglichen anderen Kram ausdenken können.
Ja, na, es ist halt so bei Ausreden. Ich meine, ich habe auch schon viele Spiele abgesagt, so wegen Ausreden. Das Ding ist, wenn du dich so als Schiri, also Schiris sind halt ein knappes Gut, eigentlich deutschlandweit. Und deswegen musst du auch halt immer, wenn du dich nicht rechtzeitig austrägst, weil du halt nicht kannst, dann musst du halt auch, beispielsweise, wenn du sagst, ich bin verletzt, brauchst du halt einen Attest oder so, sonst gibt es halt eine Strafe. Und ja, das hat er wahrscheinlich nicht gehabt, und da hat er sich dann irgendeinen anderen Scheiß einfallen lassen müssen, und ja, am Ende durfte er das Spiel dann pfeifen, weil der familiäre Notfall sich etwas sehr, sehr frühzeitig ereignet hat.
War der familiäre Notfall schon wieder, ja,
gesund? Ja, also, naja, keine Ahnung, was auch immer familiärer Notfall ist, das sowieso was anderes, aber da 2 Wochen vorher, generell Notfälle, Wochen vor dem eigentlichen Event, also wenn es nicht gerade ein privater Notfall ist, weil du, keine Ahnung, angefahren wurdest oder
vielleicht was. Vielleicht war der Notfall, dass er in 2 Wochen auf den Geburtstag vom Opa eingeladen wurde.
Ja, oder so. Aber dann schreibt man das doch, also das war einfach eine faule Ausrede.
Ja, natürlich.
Ja. Aber ja, das ist auch immer schön, wie wenn auch an Kreisliga-Geschichten immer, wenn die Oma 5-mal im Jahr Geburtstag hat.
Mhm. Wie viele Omas hast du?
Ah, ja. Ansonsten vielleicht eine lustige Geschichte mal noch, die ich als Schiedsrichter mal hatte, oder was heißt lustige Geschichte, das war irgendwie eine crazy Geschichte. Ich habe mal ein C-Jugendspiel gepfiffen, und da gab's, man muss ja immer sagen, bei Jugendspielen bis D-Jugend, C-Jugend sind die Eltern die schlimmsten. Und danach werden es die Spieler dann selber. Und ich hatte da irgendwie einen Vater, der da am Seitenrand stand und der da immer so ein bisschen reingecoacht hat auch. Also der stand halt aber auch nicht als Trainer irgendwie aufgelistet, war also auch kein Betreuer, kein gar nichts, hat auch keine Vereinskleidung an oder was, aber da hat er irgendwie, wahrscheinlich war er der Meinung, dass er da ein bisschen was sagen muss. Wie auch immer, hat mich auch überhaupt nicht gejuckt so. Ich meine, auch wenn du als Schiedsrichter von Zuschauern beleidigt wirst, kannst du ja herzlich wenig machen, weil das ist ja dann wie im, oder ist ja dann zu behandeln, auch wie im richtigen Fußballstadion, wenn, keine Ahnung, 1000 Leute singen, Schiri, du Arschloch oder was. Da kannst du ja auch als Schiri immer herzlich wenig gegen machen. Deswegen ist mir das so immer egal gewesen.
Ja, du kannst es nur schlimmer machen.
Ja, muss es auch immer sein. Und das ging halt alles geht immer zum einen Ohr rein und zum anderen raus. Muss halt nur wissen, ab wann es ein Trainer und ein Spieler ist, damit du die dann halt dementsprechend sanktionieren kannst. Und jedenfalls hat der Vater dann halt irgendwann irgendwie, ich weiß nicht, ob das ein Zweikampf gegen seinen Sohn war, jedenfalls habe ich dann faul gepfiffen und dann ist er da dem faulenden Spieler von der gegnerischen Mannschaft, hat er den da übel beleidigt, weißt du, so ein Vater beleidigt einfach so einen 11-12-Jährigen, da guckst du schon mal nicht schlecht und da hab ich dann, und du musst ja als Verein immer bei den Spielen sogenannte Ordner anmelden, ne? Damit du dann halt, oder halt irgendjemanden, der so ein Ordnerbindchen oder Weste oder keine Ahnung was hat, damit halt für den Fall aller Fälle bei Ausschreitungen, ja, machen die auch ja. Noch nichts, aber pro forma müssen sie halt drinstehen. Und habe ich dann halt das Spiel unterbrochen, weil mir das dann halt schon ein bisschen gegen den Strich ging, dass der Vater einfach den Spieler beleidigt und bin dann dahin zur Bank. Und dann die Trainer alle so, ja, was ist denn? Ich dachte so, ja, der halt beleidigt den und den da. Und dann habe ich halt gesagt, wer ist denn hier der Ordner? Und dann gucken die so rum und dann sehe ich so, wie ein Typ in so einem Plastikstuhl mit einem Bier in der Hand, so mit Sonnenbrille auf, sah wahrscheinlich aus, als wäre der gerade noch verkadert gewesen und macht da sein Konterbier, meldet sich da so, jo, ich mach Ordner. Und ich dachte so, ja, dann stell dich mal bitte zu dem Kollegen da vorne dazu und sorg mal dafür, dass der Ruhe gibt. Und dann Quintessenz des Ganzen war, am Ende standen die da und haben zusammen Bier getrunken.
Gut, solange sie dann die Klappe halten.
haben auch ihre Klappe gehalten, aber das war dann schön.
Ich meine, der Kerl hätte ja auch alle reinkommen können im Worst Case.
Also Kreisliga ist wirklich, da ist Bier das anerkannte Zahlungsmittel, also auch Strafen oder keine Ahnung, andere Sachen. Immer wenn es heißt kostet, dann ist es meistens so ein Kasten Bier oder was. Wenn es ein höherer Betrag ist, dann muss die Person halt immer einen Kasten mitbringen oder was. Ja, also Alkohol ist so, oder Bier generell ist somit das Wichtigste. Wir haben auch in unserer Mannschaft einen Bierbeauftragten, den sogenannten Bierkapitän. Hier spricht der Bierkapitän. Auch angelehnt an den Song.
Ich wollte gerade sagen.
Und der Bierkapitän ist dann halt immer dafür zuständig, dass ein Kasten mit zum Auswärtsspiel kommt und so weiter. Also das sind schon Prioritäten.
Bei Heimspielen habt ihr immer so direkt den Kühlkeller oder ja, so
offen. Bei Heimspiel, also wir haben einen Kühlschrank in der Kabine und der ist bis oben hin gefüllt mit Bier. Also ja, wie sich das so gehört.
Was trinkt man so in der Kreisliga?
Wann oder wie?
Was trinkt man so?
Ja, eigentlich so, ja, also 0,33er Pilger liegt bei uns auch im Kühlschrank. Also höherprozentig ist halt, wenn es ein Mannschaftsabend ist, dann ja. Weiß noch ganz genau, wie ich mal damals noch zu Mölkauer Zeiten Saisoneröffnung hatte und dann unser Trainer da die ganze Zeit saß und so einen Pfeffi nach dem anderen gekippt hat. Das war auch ganz lustig. Auch immer schön ist, wenn solche in Amateurvereinen, denke ich, ist in jeder Sportart gleich, wenn solche Sachen immer eskalieren. Wir hatten mal eine Trainersitzung damals bei uns noch in meinem alten Verein und da saß dann damals unser A-Jugendtrainer mit dem Platzwart bis um 3 in der Kabine und musste am nächsten Morgen wieder um 7 Uhr zur Arbeit. Das war auch sensationell. Das Ding ist so, nach der Sitzung sind eigentlich alle gegangen und du fragst dich dann so, wie kommt das, dass die beiden da noch als Einzige sitzen bleiben und dann auch noch wenn die Sitzung um 21 Uhr vorbei ist, sich dann da noch bis um 3 einleiten.
Du, man kann auch zu zweit sehr gut saufen und kann sich auch gut abschießen.
Das sind so Sachen, wo man sich so denkt, so, du dachtest eigentlich so, hey, die Person ist doch eigentlich mit dir los und dann hörst du so, ja, na, ich saß da noch mit Volkmar und hab da noch, ja.
Ja, ich weiß warum.
Bis drei ging es dann noch, ja, super, super lustig. Ja, ansonsten generell, so Mannschaftsabende sind sowieso immer die besten. Also wenn du, wenn da wirkt, da geht es halt wirklich los dann. Und es ist halt immer lustig, wenn du so die ganzen, deine ganzen Mitspieler dann. Ich muss sagen, bin jetzt bei einem Mannschaftsabend eigentlich noch nie wirklich abgestürzt. Ich war auch noch nie wirklich krass betrunken bei einem Mannschaftsabend. Geht eigentlich tatsächlich. Aber manche Kollegen, also neulich Mannschaftsabend bei Blau-Weiß gehabt, jetzt hier, wo ich jetzt spiele. Und ja, wie hat er dann der Kollege dann im Nachgang gesagt? Na, war ordentlich Seegang an dem Abend.
Das ist aber auch so ein richtiger Allmann-Spruch, das Gefühl. Das war auch immer so, wenn meine Eltern mich gefragt haben, ob ich denn irgendwie gestern Abend richtig Hacke war oder so. Na, bisschen Schlangenlinie nach Hause gelaufen, war ein bisschen Seegang. So, das ist dieser Classic-Satz.
Ja, aber das ist dann schon ganz lustig. Oder ein Abend war auch mal, am allerschönsten ist eigentlich immer, wenn besagte Spieler dann immer von ihren Freundinnen oder Frauen abgeholt werden müssen nach Hause irgendwann nachts um zwei, weil sie nicht mehr fahrtüchtig sind. Und dann gibt's immer Anschiss für die Männer vor der versammelten Mannschaft. So, willst du nicht mehr Rene sein? Du kommst jetzt mit.
Da müssen die in diese Testosteron-überflutete Umgebung rein und ihren Kerl herausfinden.
Nee, das ist tatsächlich, wenn so ein Haufen besoffener Männer da sitzen und einer dann von seiner Frau oder Freundin abgeholt wird, dann ist wirklich wie, als wenn Mama zum Kindergeburtstag reinkommt. Dann ist wirklich Autoritätsperson im Raum und dann sind alle wirklich kleinlaut und gucken. Das ist dann wirklich so, da fällt's dann wirklich dahin zurück. Also, das ist dann wirklich wie wenn Mama reinkommt und die Party auflöst. Ja, so ungefähr. Und dann kommen immer, wenn die dann raus sind, mindestens drei Leute, die sagen, ja, darum bin ich Single und so weiter. Ja, dafür ist es gut. Ja, das ist ganz schön. Ja, Kreisliga, dass wir gewinnen. Ne? Die dritte Halbzeit ist immer die stärkste.
Für mich ist Kreisliga immer noch so das Klischee, dass es einfach jedes Mal Schlägereien gibt auf dem Platz. Ich habe das gerade eben schon vor der Aufnahme Roman erzählt, diese ab und zu so TikToks irgendwie mit Hashtag Kreisliga, wo einfach irgendjemand richtig derbe weggetreten wird, der nicht mal am Ball war oder so und dann einfach, ja, lustige Schlägerei losgeht oder so.
Ja, das ist tatsächlich, also, weiß noch, wir hatten vorletzte Woche oder vorvorletzte Woche Spiel und da war auch einer, der also wirklich uns so derbe umgetreten hat, ein Spieler. Und weißt du, so übelster Holzhacker auf dem Feld, so geht übel in die Knochen und nach dem Abpfiff siehst du den dann da mit seinem Kind auf dem Arm über den Platz laufen, so die größte Unschuld in Person. Ja, gut gespielt, ne? Und das ist dann einfach so, das sind so die Leute, die sich dann auf dem Platz wirklich verwandeln.
Ja.
Das ist das, was ja, ich da immer mal so beobachten kann. Aber so eine wirkliche Schlägerei oder wirkliche Auseinandersetzung mit Spielabbruch und so weiter, das hatte ich jetzt zum Glück noch nie. Das ist auch wirklich die seltensten Fälle, aber die landen dann natürlich im Internet. Meistens, weil es irgendeinen Typen immer gibt, der die Kamera raufhält.
Instant Replays.
Ja. Genau.
Ich finde das auch mal, also wo du es gerade gesagt hast mit den Kerlen, die dann irgendwie so da am Ende mit ihrem Baby stehen, das finde ich auch immer richtig witzig im Football anzusehen, weißt du? Diese 4 Meter breiten Kerle, die da ein nach dem anderen übelst wegtackeln und so, Leuten Rippen brechen, wie ist das? Und dann nach dem Feld kommen irgendwie die Kinder aufs Feld und die sind einfach so cute oder keine Ahnung, wenn man die dann auf Social Media sieht, wie die immer mit ihrem Hund da irgendwie Fotos machen oder so oder keine Ahnung. Was mir tatsächlich auffällt, NFL-Spieler sind tatsächlich total viele so extrem gläubig, dass die dann alles irgendwie...
Das ist aber oft so in den USA auch.
Ja.
Also tatsächlich, ich habe auch, als ich in England gespielt habe, da haben wir auch in einer Liga gespielt, oder der englische Amateurbereich da, das war auch so von der Kirche organisiert, zumindest der Ligabetrieb. Und da haben tatsächlich auch vorm Spiel hat sich da immer der jeweilige Kapitän der Heimmannschaft in die Mitte gestellt und ein Gebet aufgesagt.
Oh, wow.
Da standen dann wirklich alle so und dann so... Ja, Amen. Und dann, nachdem alle brav gebetet haben, dann ging es aber wirklich los. Also England, muss ich sagen, englischer Amateurfußball, das ist wirklich nochmal eine Liga drüber, weil da geht's wirklich, also...
Kreisliga Extreme.
Also die ziehen in Krieg, wenn die ins Spiel gehen. Also wie die teilweise da rumhacken und wie wenig da auch abgepfiffen wird, die Schiedsrichter sehen meistens aus wie die größten Schläger tatsächlich. Also manche zumindest, wir hatten da immer so einen Experten, der wirklich so aussah wie als, keine Ahnung,
so gerade aus dem Gefängnis
oder Tyson Fury in klein, so sah der aus. Das war wirklich krass, aber so Dinge wie, wenn die, keine Ahnung, also für alle, die jetzt mit dem Begriff Nachtreten nicht viel anfangen können, ist halt so, wenn du eigentlich schon an einem Spieler vorbeigelaufen bist und der dir dann einfach nochmal hinterher in die Hacken tritt. Und das sind da Dinge, die werden da alle gar nicht abgepfiffen. Und da geht es halt wirklich schon brutal auf die Knochen. Die Plätze sind auch meistens, also Stichwort englischer Rasen habe ich da selten gesehen. Wir haben da teilweise im größten Schlamm gespielt. Ich weiß noch, wie ich einmal, und England ist ja auch sehr regnerisch, wie wir einmal im tiefsten Regen gespielt haben und der Platz wirklich so ein Morast war. Du hast wirklich jedes Mal so gehört, wenn du da jeden Schritt, den du da nach vorne gegangen bist oder gerannt bist, bist teilweise im Schlamm stecken geblieben. Ich habe damals ein Gegentor kassiert. Was ist denn jetzt, Pillenbäcker?
Nee, meine Wäsche. Ja, die hole ich gleich nachher auf.
Und du da wirklich so durch diesen Morast gestiegen bist und halt, ich habe ein Gegentor damals bekommen, weil ich nicht schnell genug rausgekommen bin, weil ich einfach im Schlamm stecken geblieben bin. Also das sind alles so Sachen, das war wirklich eine wilde Zeit dort.
Nee, wegen dieser Gläubigkeit, das finde ich nur teilweise so seltsam anzusehen, weil vor der Season, vor der NFL, also jetzt wieder bei Football, vor der NFL-Saison, hat einer der Top-Spieler von meinem Lieblingsteam hat sich die Achillessehne gerissen und out für die komplette Season. Richtiger Scheiß beim Training halt. Mhm. Eine Kacksituation. Und er postet das und meint nur so, ja, ich bin so dankbar, Gott hat einen Plan und so. Und meint so, ja, es wird alles gut, es ist God's Plan und so. Ich denke mir so, jetzt ernsthaft?
Ja, aber also, ist doch schön. Ich meine, manche Leute geben sich komplett auf und der denkt halt so, bäm, boah, ich bin Teil eines Höheren.
Ja, aber ich frage mich so, was soll daran denn jetzt der Sinn sein? So, fick dich hier, deine Achillessehne ist gerissen. So, ja, Gott hat einen Danke. So, das ist, hä? Also, das verstehe ich
dann ja, nicht. Ja, das ist nicht wieder so Konstrukt Religion, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Aber ich muss sagen, es ist nicht die schlimmste Reaktion auf eine Verletzung. Ne? Also manche sind ja dann komplett so auch mental Breakdown. Also das ist, das finde ich gerade noch ganz gut.
Ich kann nicht mehr reden. Dann ist es eben umso cooler, wenn man dann wieder zurückkommt.
Ja.
Und dass man quasi durch diese Physical Recovery auch dann mental wiederhergestellt wird.
Absolut. Ich würde jetzt Thema Kreisliga vielleicht mal kurz, oder was heißt kurz, für die Folge jetzt beenden. Ich glaube, wir können heute mal eine Folge machen, wo wir nicht über Politik sprechen können. Ich glaube, das wäre vielleicht nach den letzten Wochen ganz, ganz angenehm. Ja. Es bewegt sich ja jetzt sowieso nichts. Es werden halt viele Selfies gepostet mit unterschiedlichen Filtern, was halt immer Interpretationsspielraum gibt.
Hast du die Videos gesehen mit dieser App, wie dann alle singen von Baerbock, Habeck und Lindner und so?
Habe ich tatsächlich noch nicht
gesehen. Es gibt halt so eine Website, wo du dann so Porträts hochladen kannst und dann wird das so animiert, dass sich der Mund bewegt und dann werden halt so Songs drüber gelegt, dann sieht das
also sowas,
aus, als würden die singen.
Sowas wie was zu Weihnachten immer alle witzigen Boomer machen, die dann immer dieses Elfen-Mi machen, ja, die dann immer so halt Fotos von sich machen und dann halt so dann irgendwie die da so Elfentanze aufführen mit ihrem Gesicht drauf oder so.
Naja, auf jeden Fall, es sieht da halt aus, als würden die irgendwelche Lieder singen. Und dann sieht man einfach fucking Christian Lindner, wie er Du hast von Rammstein singt. Und es war sehr hilarious, muss ich sagen.
Hilarious. Ja, aber da ist er wieder. Auch zurück aus der Sommerpause, Jurix Anglizismen. Kann man wieder schön Meme einbauen.
Calm the freak down, man. Genug diese Folge allein schon gesagt.
Ich weiß, glaube,
ich kann zu dir vorbei. Und ich werde auch nicht aufhören. Erkenne ich gar nichts.
So, vielleicht ist, ja, okay, was heißt nicht politisch? Wollen wir diese Folge darüber reden, warum Sachsen? Ich habe mich da nämlich auch mal ein bisschen belesen, mir ein paar Beiträge angeschaut, wieso Sachsen so blau gewählt hat. Wollen wir da diese Folge drüber sprechen?
Ist es nicht Politik? Also
ja. Es ist teilweise Politik, es sind aber auch teilweise viel, viel mehr Faktoren. Ich möchte an dieser Stelle mal, wie sagt man, was bricht man immer, wenn man sich für etwas einsetzt? Mir fällt gerade die Metapher nicht ein. Was
bricht man sich?
Nein, was bricht man dann? Du sagst doch dann immer, ich breche jetzt mal eine Lanze, danke. Das
habe ich noch nie gehört.
Was, du kennst das Sprichwort nicht, ich muss jetzt dafür meine Lanze brechen? Kennst du nicht, kommt aus dem Mittelalter.
Nee, kommt vielleicht aus Sachsen?
Nein. das kommt aus der Zeit von Armin Laschets Vorfahren, Karl den Großen.
Ich bin ja auch ein bisschen jünger als du, ich habe das Mittelalter nicht ganz miterlebt.
Ja, also ich muss jetzt meine Lanze brechen für meine Heimat. Es gibt, also ich weiß, wo soll ich anfangen? Vielleicht fangen wir mal an mit dem Mauerfall. Also wir heißen ja Ost-West-Konflikt aus dem Grund. Ich komme aus dem Osten, Juri kommt aus dem Westen. Und warum es diese Einteilung überhaupt gibt, hängt mit unserer deutsch-deutschen Geschichte zusammen. Ich hoffe, ihr habt alle im Geschichtsunterricht aufgepasst und habt zumindest so ein bisschen Basiswissen, worauf wir jetzt aufbauen können.
Das ist ja irgendwie funny. Wir nehmen die Folge ja gerade am 3.10. auf. Das fällt mir jetzt
Stimmt.
erst auf.
Tag der Deutschen Einheit. Na, dann ist das
die ja Ironie perfekt. Ist ja gerade super.
Dann also. Ist das ja perfekt hier. Genau, am Tag der Deutschen Einheit. Also die Mauer ist gefallen. Und tatsächlich wurde eigentlich fast schon der erste Fehler mit der, also streiten sich natürlich die Gelehrten, aber viele sagen, dass der erste Fehler damit gemacht wurde, dass die Ostmark gleich mit der D-Mark gewertet wurde. Also es gab ja damals auch in zwei unterschiedlichen Staaten zwei unterschiedliche Währungen. Und viele sagen halt, dass darin, also die Ostmark quasi so stark zu machen, dass das mit einer der Fehler war, weil daraufhin die Ostprodukte beispielsweise genauso viel wert waren wie die Westprodukte. Und die Westprodukte waren halt deutlich, deutlich besser, weil der Westen damals technologisch dem Osten meilenweit überlegen war. Das ist ja auch eine der Gründe für den Mauerfall auch mit gewesen, weil halt einfach, ich sage jetzt mal blöd gesagt, der Osten den Kalten Krieg verloren hat. Nicht? Und meine Geschichtslehrerin hat dafür mal ein passendes Beispiel gebracht. Die hat nämlich damals gesagt, es gab in der DDR auch so Technikmessen und da war damals irgendwie einer, irgendwer aus China oder Korea da. Ich glaube, war Korea. Und da hat damals, ich weiß gar nicht mehr, wer der Ostpersönlichkeiten das war, jedenfalls wurde da so ein Mikrochip, sage ich jetzt mal, präsentiert, so ein Speicherchip, elektronischer. Und der hatte irgendwie so, keine Ahnung, die Größe meines Smartphones.
Mikro,
ach so. Kann man sagen. Und da hat die damals erzählt, dass damals so, sage ich jetzt mal, die ganzen asiatischen angereisten Personen zu dieser Messe sich damals fast schrapp gelacht haben. Nach dem Motto, das ist der technologische Fortschritt von uns und die halt, ne? Die hatten halt richtige Mikrochips. Und das kann man vielleicht so, damit man mal so einen Eindruck hat. Und jetzt stellt euch mal vor, so diese beiden Wirtschaften knallen aufeinander. Ist natürlich logisch. Und auch noch, es kostet das Gleiche, ja? Du hast also die Wahl zwischen so technologisch beispielsweise hochwertigen Produkten und dem halt aus dem Osten.
Ja.
Scheiße, ne? Scheiße für die Ostfirmen. Deswegen ist im Osten sehr viel Wirtschaft krachen gegangen. Und die entsprechende Wirtschaftskrise daraufhin im Osten, weil eben der Westen massiv profitiert hat, eben davon, dass die Ostler alles gekauft haben im Westen. Ja, die Menschen sind ja damals heulend aus dem Supermarkt rausgekommen, weil für Bananen musstest du, keine Ahnung, im Osten, weiß ich nicht, wie lange anstehen im Intershop. Für alle, die nicht wissen, was ein Intershop ist, waren quasi so Shops, da wurden ab und zu mal Westprodukte verkauft, was halt der Staat gesagt hat, okay, das können wir verkaufen, so exotische Früchte oder was. Aber das gab's halt aber kaum mal. Und wir persönlich können uns das heute nicht vorstellen. Ich weiß das auch nur alles aus Erzählungen von meinen Eltern, die ja da in der DDR groß geworden sind, ihre Jugend teilweise da hatten. Ich glaube, als die Wende kam, waren die, jetzt muss ich rechnen, 16. An dieser Stelle Grüße an Mama und Papa, falls die uns hören. und jedenfalls war es dann so, dass die Wirtschaft halt krachen gegangen ist. So. Und ist das bisschen vermischt mit, und jetzt komme ich auf die eine Folge aus dem Neo-Magazin Royal zurück, wo halt Böhmermann auch mal untersucht hat, wieso der Osten eigentlich so in Anführungszeichen rechts ist. Es sind halt vor allem viele westdeutsche Persönlichkeiten und auch waren auch einige Briten dabei tatsächlich, das wusste ich so noch nicht, quasi in den Osten gekommen, um halt da quasi in diesem Volk, was halt von Arbeitslosigkeit geprägt war nach der Wende, eben durch diesen wirtschaftlichen Niedergang, weil halt die Ostprodukte nicht mit den Westprodukten konkurrieren konnten und sich der Westen wirtschaftlich halt sehr spät erst für den Osten wirklich interessiert hat, was Verlagerung von Arbeitsplätzen dahin ging, die großen Westfirmen und so weiter, haben die da halt Nährboden gefunden, ähnlich wie es halt damals, will ich nicht sagen, im Dritten Reich war, weil so extrem war es natürlich nicht. Aber auch damals war ja, wenn du dir mal schaust, Weimarer Republik, wir kamen aus der Inflation, auch da herrschte in Deutschland eine Wirtschaftskrise und auch da hat Hitler damals mit eben einem gewissen, mit diesem nationalsozialistischen wirtschaftlichen System halt den Nährboden gehabt für seine Sündenbock-Motive bezüglich Minderheiten und hatte dann auch viele Arbeitsplätze geschaffen, das muss man ja auch dazu sagen. Dementsprechend halt im Osten war halt Nährboden da dafür. Und es gibt viele Personen, die halt nach der Wende immer noch frustriert waren und halt dann kommt so wieder dieses klassische, früher war alles besser und so weiter, nicht? In der DDR gab es ja schlichtweg keine Arbeitslosigkeit. Dafür wurdest du halt in Berufe mehr oder weniger zugeteilt. Der Staat hat entschieden, was du lernst beruflich. Und das ist somit auch der Grund, weswegen sich dann halt viele nicht, ja, quasi abgeholt gefühlt haben. Dazu kam noch, dass als dann die Westfirmen mit reingekommen sind, natürlich die kompletten Chefetagen nur besetzt waren mit logischerweise auch anderen Westdeutschen. Und dementsprechend hat sich halt, sag jetzt mal, der Ossi vom Westen quasi von oben herab behandelt gefühlt und hat halt dementsprechend nochmal, auch das sind alles Indikatoren für solche Nährböden von rechten Theorien und so weiter, quasi auch Sündenbockmotiven, dann wird halt gesagt, der Ausländer ist schuld an deiner Arbeitslosigkeit, obwohl das natürlich alles keinen Sinn macht. Aber in so einer Situation, früher war ja der Osten eine ziemlich linke Hochburg und jetzt eben mit der AfD, jetzt haben wir einen kleinen zeitlichen Sprung, sind halt viele Personen, die es halt immer noch gibt im Osten, die sich von der Wende nicht abgeholt fühlen. Und das ist überwiegend auf dem Land, weil in den Städten hat es, also zumindest in den Großstädten, Leipzig, Dresden, Erfurt, auch Ost-Berlin dann natürlich. Berlin ist ja sehr recht schnell zusammengewachsen im Vergleich jetzt zu den anderen, im Vergleich zu den ganzen ostdeutschen Regionen. Ist halt das früher oder später dann angekommen. Wie gesagt, die großen Städte Dresden, Leipzig etc. Und da sind halt Firmen reingekommen wie VW, Porsche haben wir in Leipzig, also große Autobauer. Wir haben in Dresden gibt es ja auch gläserne Manufaktur und das alles, das sind jetzt natürlich nur Beispiele. Aber insgesamt hat sich die Industrie dann doch schon in die größeren ostdeutschen Städte bewegt. Leipzig ist zurzeit in Deutschland die am schnellsten wachsende Stadt prozentual. Allerdings auf dem Land ist das alles nicht angekommen. Und auf dem Land ist die Infrastruktur auch immer beschissener geworden. Und das waren, und mit Land meine ich auch so Regionen wie Erzgebirge, weil nach Chemnitz, Zwickau ist, da hat niemand rein investiert, beispielsweise in Sachsen oder in Brandenburg, Cottbus, das sind alles Regionen, Anhalt Bitterfeld in Sachsen-Anhalt oder was weiß ich, da hat sich niemand, blöd gesagt, niemand für interessiert. Und dann kommen wiederum AfD-Politiker, und das habe ich jetzt von NTV, da hat das ein Experte sehr schön analysiert, die haben gesagt, die AfD-Politiker sind, was die Sorgen der Bürger betrifft, die kennen die Sorgen der Bürger, die sind teilweise auch solche frustrierten Bürger, und die sind halt nah dran an denen. Und dementsprechend hat die AfD verdammt viele Direktmandate im Osten abgeräumt. Weil die halt den Menschen so diese Besserung ihrer wirtschaftlichen Situation versprechen. Und das interessiert diese Menschen, die dann wirtschaftlich auch ein bisschen abgefuckt sind, die interessiert das dann nicht, ob diese Partei vielleicht, keine Ahnung, teilweise rassistisch ist und teilweise auch demokratiefeindlich ist, das interessiert diese Menschen dann nicht, weil diese Menschen wollen Lösung für ihre aktuellen Probleme. Und das ist, wenn du da jemanden hast, der dir das dann verspricht, dann ist das, ich will jetzt nicht sagen, auch irgendwo verständlich, aber dann ist das so zumindest erklärbar, warum der Osten immer noch so stark daherkommt. Das sind all diese Faktoren, die da zusammenspielen. Deswegen habe ich auch in der letzten Folge gesagt, da ist viel Politikverdrossenheit dabei, weil halt keiner irgendwie sich darum kümmert und die quasi mehr oder weniger ihre Hoffnung in die Politik auch teilweise verloren haben. So, jetzt darf Jurik nach meinem langen, langen Monolog und meiner langen, langen Erklärung dazu was sagen.
Vielen Dank für diesen TED-Talk. Man merkt, du hast deine Recherchen getan, um deine Heimat vielleicht so ein bisschen zu verteidigen oder zumindest zu rechtfertigen. Ich finde, verteidigen kann man nicht wirklich sagen, wenn es ums AfD-Wählen geht, weil das ist nie eine Lösung. ja, es ist natürlich schade, weil wenn diese Leute jetzt Lösungen für ihre Probleme haben wollen, aber sich dann mal irgendwie mal ein bisschen Wahlprogramme angucken würden, dann würden sie merken, dass die AfD nicht die Lösung ist. So.
Natürlich nicht. Die AfD ist sogar noch eine recht liberale Partei. Also wirtschaftlich gesehen kann man die fast schon in der Nähe von der FDP einordnen. Allerdings ist die AfD, die dann so beispielsweise sagt, ja, bei euch auf dem Dorf, dann, wenn wir dann was machen, dann wird halt die Infrastruktur ausgebaut, dann kommt halt bei euch öfters mal ein Bus. So nach dem Motto. Was ich jetzt noch ein bisschen vergessen habe in meiner Erklärung, ist die Sache, dass halt viele Ostdeutsche in den Westen abgewandert sind. Und dadurch auch halt es zu einer ziemlichen auch Landflucht kam und auch teilweise in den Städten viele abgewandert sind, die halt qualifizierte Fachkräfte waren. Die dann halt sich gedacht haben, okay, dann im Westen verdiene ich auch mehr. Das Verdienstniveau war ja damals auch noch ein komplett anderes. Das gleicht sich jetzt langsam immer weiter wieder an und nach 30 Jahren oder über 30 Jahren, 31 Jahren inzwischen, heute ist ja der 31. Tag der deutschen Einheit, da wird das schon besser. Und wir sind auf einem guten Weg. Aber das ist halt auch noch damit damals dazugekommen, dass halt damals die qualifizierten Leute auch abgewandert sind. Und was bleibt dann übrig? Ich will jetzt nicht sagen, so die Dummen auf dem Land, aber da würde ich mich jetzt in ein schwieriges Terrain begeben. Das stimmt auch sicherlich überhaupt nicht. Aber Menschen, die halt, sag ich jetzt mal, mehr schwarz-weiß denken, jetzt nicht die Universitären, so wie Jurik und ich, und die auf sowas dann halt blöd gesagt auch reinfallen. Und wenn sich dann halt ein Westdeutscher mit rechtem Gedankengut in der Dorfkneipe auf den Stammtisch stellt und dann sagt, so, und dann, ja. Und das ist halt so das Gedankengut, deswegen, und das wird jetzt halt auch von der FDP weiter, FDP vor allem AfD weitergeführt und ausgebaut.
Da stimmt man dann, glaube ich, sehr schnell zu, wenn sich da jemand, ja, in der Dorfkneipe auf den Tisch stellt. Das ist auch generell so eine Sache, die bei der AfD, also noch so ein weiterer Faktor ist, weswegen die überhaupt an diese ganzen Wähler kommen, ist diese Fakteninkorrektheit, die dann zu dieser Propaganda führt. Ich habe da letztens noch was zu gelesen, tatsächlich ist es erst ein paar Tage her, wie sehr die AfD Fakten verdreht. Ich habe natürlich nicht mehr alles im Kopf, weil es waren viele Statistiken, aber zum Beispiel sowas, wenn sie sagen, ja, so und so viel Prozent der Türken in Deutschland arbeiten nicht, ist dann erstmal richtig, nur dass sie gesagt haben, dass sie allen Türken alle Minderjährigen auch mit reinberechnet haben, die halt zur Schule gehen oder
da
so.
Da ist dann auch die Frage, wer zählt laut AfD Logik als Türke? Sind das Leute auch
ich schon mit doppelter Staatsbürgerschaft?
Ja, aber was ist türkische Abstimmung? Ich meine, für mich ist jemand, der in Deutschland geboren ist und türkische Eltern hat, ist für mich per se kein Türke. Und der fühlt sich dann auch meistens nicht als Türke so. Das sind auch diese Sachen, die ich schwierig finde bei sowas.
Ja, trotzdem kommen die dann
trotzdem einfach kein Schwarz-Weiß-Kreuz
der
AfD. Ja, na klar.
Und ja, also auch sowas wird wahrscheinlich auch ganz viel dabei sein, weil es werden halt so viele Fakten verdreht und dann, weißt du, als Laie, dann denkst du nur, oh, guck mal, da ein schönes Kreisdiagramm, die ganzen Ausländer nehmen wir die Arbeit weg, setz dich mal ein Kreuz bei Blau.
Ja, das ist so ein schönes, gerade solche Statistiken, das ist, kann man, oder ich glaube, die ganze Thematik können wir so ein bisschen schließen auch. Stichwort AfD mit dem, ich glaube, keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das AfD-Ding, oder?
Ja.
Gut. Oh, meine Stimme macht es, glaube ich, nicht mehr lange hier. Kommen wir noch zu was Abschließendem. Hast du noch was vielleicht?
Ich hätte noch was, aber ich weiß nicht, ob das ein bisschen länger dauert. Vielleicht können wir auch kurz drüber reden.
Ja.
Weiß nicht, ob das vielleicht sogar in die Kategorie Südmerwet.
Südmerwet? Wieder eine Folge Südmerwet.
Passt, aber es kommt ja tatsächlich demnächst ein Bond-Film. Mal wieder in die Kinos.
Ja.
Und da werden wir auch zusammen reingehen.
Ja. Mit
ein paar netten Damen, die dem Podcast auch bekannt sind, glaube ich.
Ja. Und die kommen. Vielleicht kommen die auch irgendwann mal wieder, ne?
Ja, ich weiß nicht, also das ist ein Gerücht, habe ich gehört.
Müssen wir nur schauen. Auf jeden hier Fall. Auch noch, wenn man mal so ein bisschen mathematisch geht, welche Folge sich da anbietet.
Weil diese beiden Damen vorher noch nie einen Bond-Film gesehen haben und ich das andere extrem bin,
ich
habe jeden einzelnen Bond-Film gesehen.
Das sind auch Dinge, ich bin da genauso wie du, ich kann das nicht verstehen, wie das an einem vorbeigeht.
Ich wollte mal fragen, wie sehr war Bond in deiner Kindheit? Wie viele Bond-Filme hast du gesehen?
Gut, also ich habe damals Skyfall war, glaube ich, so der erste Bond, den ich wirklich
aktiv hatte. Der erste? Skyfall schon?
Ja.
Der ist nicht alt, der Film.
Ja, also Skyfall, also den, ich weiß gar nicht, ich war damals der erste Bond-Film, wo ich mit meinen Eltern damals im Kino war, Spectre, also der vor jetzt keine Zeit zu sterben, und ich weiß nicht, ob ich mit denen davor so ein bisschen zur Einstimmung mal Skyfall geguckt hatte, ich glaube ja.
So ein 12 kam Skyfall.
Genau, aus. Skyfall ist jedenfalls auch, muss ich sagen, bisher mein Lieblings-Bond-Film, ich habe aber bisher wirklich... Nee, ich glaube, mit meinen Großeltern habe ich einmal einen mit Sean Connery gesehen. Aber ich glaube, ich habe ansonsten nur die mit Daniel Craig gesehen. Und für mich ist auch, also es ist sicherlich so eine Sache immer, wer mit was groß geworden ist, aber für mich ist Daniel Craig so für Ja, der einzig wahre Bond eigentlich. Oder es ist so der, mit dem ich aufgewachsen bin, ist so die Person, die ich zuallererst mit Bond assoziiere. Das wird ganz schwer, wenn ich dann, oder wenn ich mich dann an einen neuen Bond gewöhnen muss, jetzt nach No Time to Die.
Das ist jetzt auch ganz schwierig, wenn du das unter Bond-Fans sagst. Und ich würde mich schon als Bond-Fan eigentlich klassifizieren. Und wenn du da ich sagst, Daniel Craig ist dein der beste Bond, also natürlich, du kennst jetzt keinen anderen, aber das da, also ich würde es dir raten, sag das nicht nochmal unter
Bond-Fans. Ich habe nicht gesagt, dass er der Beste ist. Ich habe nur gesagt, dass er derjenige ist, mit dem ich Bond so assoziiere. Ja, das ist ja noch ein bisschen was anderes.
Ja, ich habe ja schon gesagt, wenn du nur die
kennst. Also ich habe tatsächlich, ansonsten, ich habe wirklich alle mit Craig gesehen, also Casino Royale und so weiter. Quantum
Trost, genau, Quantum Trost. Jetzt kommt der fünfte.
Genau. Ja, also es ist natürlich was, wenn man, gerade die beiden studieren ja auch Mevi, die beiden Damen. Wenn man da als Mevi-Studentin... wenn man da als Mevi-Studentin noch keinen Bond gesehen hat, das ist schon... starkes Stück.
Ja,
an dieser Stelle Grüße.
Sagen, beiden sind ja auch so wie ich, nur Halbblüter. ist das der Plural von Halbblut, Halbblüter?
Bestimmt.
Stimmt. Ich bin tatsächlich mit Bond so ein bisschen mehr groß geworden, deswegen war ich auch so geschockt, dass du 2012 dann anscheinend zuerst erst Bond gesehen hast. Also ich habe da schon weitaus früher angefangen. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen illegal, weil alle Bonds mindestens ab 12 sind oder so. Aber meine Eltern waren da nicht so streng und ich meine, es gibt ja nur die Abstufung von 6 bis 12, das sind 6 Jahre, da kann man schon mal, bevor man 12 ist, so einen ab 12 Film gucken. Und ja, ich habe tatsächlich alle einmal in der richtigen Reihenfolge durchgeguckt, bis Spectre durch. Ui. Weil wir alle zusammen zu Hause haben auf DVD.
Das war ein langer Abend.
Das war ein langer Abend, genau.
Also
auf 17-facher Geschwindigkeit und dann ging das durch. Nein. Aber es ist natürlich wunderbar, diesen Kontrast zu sehen zwischen den alten Bond-Filmen mit Sean Connery.
Das glaube ich sofort,
ja. Allein wenn man die Bond-Girls sich anschaut, die damals dargestellt wurden, ne?
Mhm.
Man so, oh, James, wurde so oft gesagt.
Ja, das stimmt.
Und dann auch die Stories natürlich immer geil. Der Beißer war unglaublich. Kennst du den? Der Beißer war so ein Antagonist, der über mehrere Bond-Filme tatsächlich da war. Der hat halt so irgendwie eiserne Zähne und er konnte eigentlich alles durchbeißen. Ja. Der hat so Stahlseile durchgebissen und so. Und das war dann so, ja, es ist halt so ein ridiculous, ne? Ja. So ein ridiculous Villain.
Ja, bei Bond, da gibt's sowieso einige Szenen, die so ein bisschen so...
Ja.
Also ich habe zum Beispiel auch, kenne auch Leute, die Bond nicht mögen, eben genau wegen solcher Szenen, die dann halt so ein bisschen, naja, da lächelt man ein bisschen und sagt, naja, ist halt Bond so. Weißt du, beispielsweise wie in Inspector, wo er in Mexico City, wo dieses Gebäude einstürzt
und
er dann einfach auf der Couch sitzend landet. Das sind so Momente.
Ja, da gibt es halt noch sehr, in alten Filmen
und in ist den
noch
alten
so
Filmen,
viel crazier.
Genau, in den alten Filmen ist das dann noch viel, ich sag jetzt mal, unrealistischer oder unwahrscheinlicher, sage ich. Ja, kann man, denke ich, schon so sagen.
Aber es ist halt
und,
ja, Kulturgut.
Aber ja, das ist absolut so. Ist halt, kann man auch wiederum politisch untersuchen, weil damals ja auch viel Kalter Krieg im Bond dargestellt wurde. Das ist ja auch amerikanisch-englische.
Ja, das ist ja generell gern so von den Amerikanern gern benutzt, die bösen Russen und
genau,
sowas.
Genau, genau.
Aber an dieser Stelle sage ich nochmal, möchte meinen Shoutout machen an meinen Lieblings-Bond-Darsteller. Ich finde, der beste Bond war Pierce Brosnan. Kann mir keiner was anderes erzählen. Nein, da kann natürlich jeder seine Meinung haben, aber ich finde ihn am tollsten. Ich fand ihn einfach unglaublich cool.
Ja. Weil du gerade so der Beißer gesagt hast, können wir den Bogen jetzt, denke ich, auch nochmal schließen. Das ist auch so, Stichwort Kreisliga, auch so ein geiler Spitzname, denke ich. Also sowas wie Beißer oder...
Wer war das denn nochmal? Suarez, der immer jemanden
gebissen genau. hat? Nee, aber es gibt wirklich manchmal so Spitzen. Wir haben auch einen in unserer Mannschaft, den nennen alle Keule und Beißer und gerade solche auch teilweise martialischen Namen. Da kann man die Liste jetzt bestimmt noch weiter ausführen. Also so die Spitznamen teilweise, keine Ahnung, Stein oder was. Das sind alles so Namen, die, wo man sich auch fragt, wie kommen die jetzt zustande oder so. Aber die Geschichten dahinter sind meistens bestimmt noch geiler als die Namen. Aber das ist auch immer so typisch Kreisliga, so irgendwelche Namen, irgendwelche Spitznamen, die dann so, ja, ganz lustig sind.
Guck mal, haben wir jetzt den Bogen zu Kreisliga und zu Namen wieder zurückgespannt.
Wahnsinn, oder?
Unglaublich.
Sensationell. Ich glaube, runder kann diese Folge nicht mehr werden. Dann können wir jetzt da auch, ich sehe Jurik hier so ein bisschen auf heißen Kohlen sitzen, da auch ja, bei NFL losgeht.
Und ich muss auch meine Wäsche holen von
der. Ja, wir gucken heute, nehme ich mal zusammen NFL. Freue ich mich schon sehr drauf. Kann ich mein Footballwissen auch ein bisschen aufbessern.
Ja. Wenn du Fragen hast,
ich... Genau. Ich, der ja noch recht neu ist in der NFL-Welt und sich recht noch erst seit kurzer Zeit dafür interessiert. Genau, dann bedanken wir uns bei euch, dass ihr euch das bis zum Ende angehört habt. Freuen uns natürlich auch, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Wir gehen stramm auf die 20 zu.
Ich dachte, ich sag jetzt schon mal tschüss, damit du die letzten Worte haben darfst, damit ich nicht wieder rausgecuttet werde hier.
Genau, also danke fürs Zuhören und ich beende den Satz mit einem Goodbye.